alles könnte anders sein.
Die große Gala der niederen Instinkte mit Jan Off und Herrn Hagestolz. Yeah!
Bevor wir labern, jetzt hat Hagi ganz was Wichtiges zu tun.
Ich habe hier vor mir ein Bitter Ale, ein Absent Friends Bitter Ale, ein Schwarzbier. Und ich muss es jetzt probieren, weil sonst die Krone weg ist.
Hagi, jetzt komm aus dem Knick, ihr Schweigen
Moment,
ist der Tod jeder Podcast-Folge.
Nein,
die Leute haben jetzt schon abgeschaltet, weil sie denken, wir haben nichts aufgenommen.
Es ist auf jeden Fall rauszuschmecken, warum es Bitter Ale heißt.
Ja.
Weil es hat hinten so eine richtig bittere Note und vorne so ein bisschen so Karamell-Kaffelmäßig.
Ja.
Ist ganz lecker.
Ein kleiner
aber
Schluck
was ist
für dich, ein großer Schluck für
aber
die Menschheit.
Das Ganze soll noch etwas mit dieser Folge hier zu tun haben, aber das verraten wir erst gleich.
Ja. Also wir können ja schon mal sagen, dass wir einen Gast haben. Können wir das schon mal sagen? Jetzt ist es eh zu spät. Selbst wenn du Nein gesagt hättest, hätte ich es schon verraten irgendwo.
Ja,
der
ja.
Gast wird auch gleich vorgestellt. Ja. Und normalerweise, das weiß der Gast nicht, reden wir immer so ein bisschen miteinander. Wie geht's dir? Wie geht's mir? Ich rede meistens.
Ja.
Und Hagi nickt dann einfach.
Ja.
Ja. Da wir aber heute noch, das wollen wir den Leuten auch schon sagen, noch eine zweite Folge aufnehmen werden. Wie früher in den alten Zeiten. Das wird richtig geil. Ja. Können wir das auf später verschieben? Ich wollte nur eine Sache sagen, die habe ich jetzt vergessen. Nein, habe ich nicht vergessen. Achtung, Wortspiel. Hagi ist wieder aufnahmefähig.
Ja.
Oh, denn 2 Jahre war der Junge krank, gefühlt. Erst Erkältung, dann Corona.
Ja, dritte Runde Corona.
Dann Spliff ist das zum Rauchen, ne?
Ja, und Spliff ist das
Spliff
in den Haaren.
Spliss
in den Haaren.
Ne? So, und jetzt geht's hier wieder gut.
Ja, jetzt ist wieder gut.
Ich hoffe nur, dass unser Gast nichts mitgebracht hat, dass du dann den...
Es war tatsächlich bis jetzt die Spliss. Einfachste Runde Corona, die ich hatte. Das war ganz gut.
Ja.
Und
freudig.
Ohne Nachwirkung.
Über Corona wollen wir gar nicht weiter sprechen. Du weißt, das ist ein Thema, das mich gleich triggert und wo ich ganz schnell schlechte Laune bekomme. Deswegen werden wir unseren Gast jetzt vorstellen, den Bierbrauer und Musikanten und bildenden Künstler. Ja. Sag es bitte.
Jan. Und Nachnamen habe ich vergessen.
Plevka, richtig?
Ja, richtig. Plevka, ja.
Nicht zu verwechseln mit, wie heißt der Comedian? Jan Palevka oder wie heißt dieser?
Bastian Pastewka. Bastian
Pastewka.
Ja,
genau. Jan Palevka, was für ein wunderschöner Vorname.
Ja, verrückt. Ne? Ja, Jan und Plevka ist, also es kommt aus dem Polnischen und Plev ist eigentlich das Gerstenhaar. Und Plev
und ein Gerstenhaar,
wenn du durch ein Gerstenfeld laufst, durch ein Gerstenfeld laufst, was dich da kitzelt, das sind dann die Gerstenhaare.
Ey, was mich daran erinnert.
Ich dachte, der Haar versteht,
aber die Gerste ist lange nicht mehr nackt durch ein Gerstenfeld gelaufen.
Ja, genau.
Es wird mal wieder Zeit.
Ja. Und Jan ist im Osten immer der Knechtname. Jan ist so.
Bitte, das ist doch Quatsch. Also
ich bin ja dankbar für diese Information.
Das sind doch Fake News, die wir den Leuten bitte nicht weiter vermitteln.
Und K.A., es geht noch weiter. K.A. ist Verniedlichung. Also eigentlich heiße ich Knecht Gerstenherrchen.
Ach, wie süß.
Ja, ist doch herrlich, oder? Ich bin sehr zufrieden mit diesem.
Du bist ja auch der kleine Janek eigentlich, ne? Wenn du so polnische. Hast du polnische Wurzeln dann in dem
Wahrscheinlich. Urzeiten.
Janek ist die. Es gibt in Polen, es wird immer weiter verniedlicht, ne? Das heißt dann Janchen am Ende. Und Janek ist, soweit ich weiß, so die erste Verniedlichung.
Janek Plevka, das ist schön. Das ist richtig schön.
Wir wollen nicht heute Janek.
Knechtchen,
mein Arias raus.
Knechtchen. Gerstenherrchen.
Ja, nicht zu verwechseln mit dem Gerstenkorn.
Ja, das ist was anderes. Ja, das ist mit dem Gerstenkörnchen.
Hatte ich schon, unangenehm.
Knecht Gerstenkörnchen.
Ehrlich. Das klingt so banal, aber wenn du eins hast, das tut ja richtig weh.
Ja, man will den immer rausdrücken.
Ja, und das darfst du auch nicht. Es muss von alleine aufplatzen.
Im Kindesalter hieß es bei uns in der Familie, wir hatten ja so das ein oder andere komische Ritual, dass man einen unvermittelt ins Auge rotzen muss, damit es weggeht.
Wo war das in eurer Familie?
Ja.
Also in deiner Kindheit wurde
dann sagst du hier im Gerstenkorn und irgendwann so, Philipp, gib Mittagessen ins Auge.
Dein Vater oder deine Mutter? Deine Mutter,
ja.
die alte RAF-Sympathisantin. Was du nicht weißt, Aris Mutter hat früher Bomben geschmissen, aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Die hat jetzt Auge gespuckt.
Ja.
Also das ist nicht das, was ich mit den 70er Jahren so als Erziehungsmethode verbinde. Ja. Ja, hat es denn geholfen?
Ich bin 87.
Hat es denn geholfen?
Nein, ja, es ist weggegangen nach einer Woche, wie ein normales Gerstenkorn hat weggegangen.
Oh, das hat wirklich was gebracht. Normaler Gerstenkörnchen, wo das bleibt.
Aber ihr merkt schon, liebe Leute, wir haben heute, und das hier auf der einen Seite schön, mal einen alten Mann zu Gast, ne? Einen alten weißen Mann auch noch. Also, also zwei alte weiße Männer heute, aber schon wird wieder das Thema Krankheit in den Fokus genommen. Das bei alten Menschen so üblich ist.
Aber was soll man sich sonst
Wir könnten über deine, wir werden natürlich heute, also das Thema wird sein, für die zwei, die es nicht wissen, du bist ja Sänger der Band Selig.
Ja.
Sagt man Selig oder Selig?
Wie du willst, Selig.
Gibt's die Band noch? Macht ihr noch Auftritte?
Ja, wir machen jetzt die zweite Rutsche von 30 Jahren Selig, also 30 Jahre sind wir zusammen. 10 Jahre davon waren wir getrennt, was auch gut war.
Ja.
Unsere Kraftfelder passen.
Das machen wir auch bald.
Macht ihr auch bald? Wie lange seid ihr schon zusammen?
Wir sind jetzt auch schon 8 Jahre zusammen, würde ich sagen, oder?
Ja, 7, 2017.
Ah, da habt ihr ja noch.
Ja, gib uns noch 3, dann machen wir 10 Jahre Trennung, dann machen wir 10 Jahre wieder, dann haben wir auch 30 Jahre.
Ja, ich freue mich auf die Reunion.
Das große Comeback.
Wenn du da noch lebst.
Da klingelt
das stimmt, das weiß man nicht. Das weiß man nicht. Das weiß man nicht. Zahn der Zeit nagt.
Verrätst du uns dein Alter? Du siehst ja aus, muss man sagen, du siehst relativ jung noch. Ja, doch, obwohl du einen grauen Bart hast, aber irgendwie hast du was Juvenil.
Ja.
Du siehst aus wie, ich würde sagen, 52, 53. Wie alt bist du wirklich?
53.
Sag doch, er sieht relativ jung aus für sein Alter.
Aber ich werde, am 29. Oktober werde ich 54.
So, und also heute haben wir den 18., 19., was? Den 22.
Ja, ja.
Also in einer Woche. Also
ein Jahr jünger
als ich bin. Wunderbar. Also wir werden heute natürlich über und dann bist du ja, habe ich noch mitbekommen, wir bereiten uns eigentlich immer gezielt nicht vor.
Ja, okay.
Aber du kannst ja manchmal der Info nicht entkommen, wenn du durch Zufall etwas anklickst und das Auge schon angefangen hat oder das Gehirn schon angefangen hat zu lesen und du erst dann feststellst, ach scheiße, wollte ich gar nicht wissen, ist es ja schon zu spät.
Ja.
Und ich hatte dann irgendwo, weil ich Follower der Affenfaust bin, hatte ich gelesen, dass du da was ausgestellt hast. Das heißt also, wir werden über Musik und bildende Kunst sprechen und Politik.
Ja.
Ja, und wie es sich anfühlt, als alter, weißer Mann in diesem Themenfeld noch unterwegs zu sein. Aber zuerst müssen wir über das Bierbrauen sprechen, weil das kam mir jetzt wirklich aus dem Hinterhalt ins Herz der Dinge. Wieso brauchst du Bier?
Ich habe meinen alter Kumpel Calvin McBride aus Belfast. Wir waren Best Friends in den 90ern, als die Mauer gerade gefallen sind. Und wir sind durch Berlin gezogen als zwei Straßenkünstler und wir haben wirklich alle wahnsinnig gemacht und haben die ganze Zeit gesoffen. Klischeemäßig, wie man sich das vorstellt, irgendwie Guinness und Whisky und so. Und hing in Berlin, wie es viele wissen, ist die Friedhofskultur auch irgendwie im Sommer eine andere. Die werden als Parks benutzt. Aber da wird so Frisbee gespielt und so laut Musik gehört und so. Das ist irgendwie eine wahnsinnig schöne Stimmung da. Ja. Und so hingen wir im Sommer auch immer besoffen auf den Friedhöfen rum. Und eines schönen besoffenen Nachmittags am Grab von Heiner Müller tatsächlich.
Ach, wie wunderbar.
Haben wir uns geschworen, derjenige, der als erstes das Zeitliche segnet, der kriegt von dem anderen einen Song gewidmet, geschrieben, über die Zeit, die wir hatten. Und Calvin ist schon vorausgegangen, der ist schon vor langer Zeit von uns gegangen. Jetzt war dieser Schwur immer noch bei mir und da ich ein Soloalbum mache, also ich arbeite sonst immer in Kollektiven zusammen und fange jetzt an, habe jetzt das erste Soloalbum gemacht. Und ich dachte, dieses Lied schreibe ich dir, Calvin, ich habe es geschrieben und da wartete auf die Vision, was für ein Tonträger soll es sein? Was für ein Tonträger? Bei Spotify, da hätte mich Calvin geohrfeigt. Bei Vinyl ist zu teuer irgendwie. Muss was Besonderes sein, Mr. Plefka. Und dann dachte ich, ich möchte ihm das beste Guinness brauen, was es gibt auf der Welt. Und dann bin ich zur Wildwuchsbrauerei gegangen und habe gesagt, ich möchte das beste Guinness brauen, was es gibt auf der Welt. Und die meinten, das ist eine großartige Aufgabe. Und es ist ein Bitter Ale geworden und es hat 7% tatsächlich, was du da gerade trinkst.
Ich merke es. Ja, ja. Ich wird gleich lallen. Das freut mich schon.
Aber, Schleier zum Jenseits wird dünner. Nee,
das hast du schön. Können wir dann, das bitte als Titel für die Sendung festhalten?
Der Schleier zum Jenseits wird dünner.
Aber ich finde, Bier mit mehr Umdrehung, das drückt einem so in den Sessel rein. Ich merke es.
Ja, aber es schmeckt halt wie ein Guinness-Pilz. Ne? Also ja. Es hat nicht diese Trinksperre wie Guinness, weil Guinness manchmal wie eine Mahlzeit.
Aber bevor wir uns verlieren.
Und dieses Pilz heißt Two Absent Friends. Das ist auch der irische Two Absent Friends Slauncher. Das ist wir feiern das Leben, das er gelebt hat, weißt du? Und wir sind nicht traurig, so dass dass er tot ist, sondern wir denken an die wilden Zeiten bei diesem Bier irgendwie so, die deine Lieben, die schon vorgehen mussten, irgendwie denkst du an die guten Zeiten daran. Und auf der Rückseite, und das ist der Tonträger, ist ein QR-Code
das
mit dem
meine
Lied
Frage gewesen.
Für Calvin. Das ist der.
Und das hätte er dann noch, obwohl das auch wieder so modern ist mit QR-Code, hätte er noch durchgehen lassen, ja? Das hätte er.
Calvin ist mir tatsächlich neulich im Traum erschienen und hat gesagt, Mr. Plavka, you should have invested in hash oil. It's legal now.
Tatsächlich, ja, da hat er recht, der alte Schlawiner. Ja. Habt ihr immer Englisch gesprochen, ihr beiden?
Nee, eigentlich, weil ich sehr mieses Englisch spreche irgendwie. Also es war ein Mischmasch. Ne?
Okay, mal so.
Okay. Aber wir haben tatsächlich damals, hatten wir dann auch wirklich mal Haschöl am Start und haben unsere Bilder mit Haschöl gemalt.
Ach, wer sich leisten kann, die feinen Herren.
Ja.
Feinen Herren, ne? Andere müssen die Rotzen nehmen, die Mutter ins Auge transferiert hat vorher.
Es waren
ne?
sehr kleine Bilder.
Das ist ja, okay, geworden.
Und danach,
wenn du die Bilder für schlechte Zeiten aufheben kannst zum Wegkehren, ist das ja auch erst recht. Ist natürlich schön, ja. Aber jetzt noch eine Frage, weil du gesagt hast, du bist zu der Brauerei gegangen und hast gesagt, ich will dieses Ale da machen. Ja? Frage 1, kann da jeder hin? Gehen. Frage 2, muss ich das bezahlen? Und Frage 3, was heißt, du kannst das brauen? Sagen die hier, stell dich an den Kessel da und schütt da rein, was du willst, oder wirst du da angeleitet? Also 3 Fragen, die du jetzt bitte
also
mit einer schnellen Antwort.
Ich war auf der Antifascho-Demo in Hamburg und dachte, und stand zu, es gibt keine Zufälle, stand neben Sünche. Sünche schreibt Bücher übers Bierbrauen. Die schreibt Bücher über Bier.
Eine Frau.
Ich wurde ihr vorgestellt und in der Nacht hatte ich den Traum des Bierbrauens aufgegeben. Und sie meinte, geh zur Wildwuchsbrauerei. Das ist die erste Biobrauerei in Wilhelmsburg, in Hamburg, die es gibt. Irgendwie, ihr passt bestens zusammen. Irgendwie.
Ja.
Ich bin dahin, Sophie und Jule, und wir sind seitdem Best Friends. Es ist so geil.
Ja.
Es ist so geil, auch was das deutsche Reinheitsgebot angeht und so. Ich wurde vollkommen aufgeklärt. Das deutsche Reinheitsgebot filtert mit Mikroplastik, hallo? Du musst dir das vorstellen, so ein Kessel mit einer riesengroßen Plastikflasche drin, wo ganz viele Mikroplastikteilchen drin sind. Da kommt das Bier, das wird dann durchgeschüttelt und dann ist es und wird wieder durchgeschüttelt und wieder gefiltert. Und sowas will ich gar nicht haben.
Und das Mikroplastik
in meiner Flasche
bleibt dann drin?
Natürlich, das ist natürlich nicht
nachvollziehbar.
Das ist doch viel so, sowas kommt nicht in meine Flasche. Und das hier ist halt Bio-Bier.
Ja.
Ne? Es gibt 41 Biobrauereien in Deutschland und die Wildwuchs ist eine davon. Ne? Und zu denen bin ich hin. Und wir haben uns mit Sühnchen noch irgendwie beraten, irgendwie, wie wir das am besten hinkriegen. Ne? Dann haben wir die ganzen Malze durchprobiert. Irgendwie. Dann durfte ich mir farblich was zusammenstellen, dann geschmacklich was, dass es ein bisschen rauchig klingt.
Aber du wurdest
und so
begleitet.
Also ich wurde begleitet. Und als ich gesagt habe, ich möchte begleitet. Die magische 7, weißt du, die 7 Regenbogenfarben, die 7 Zwerge, die sieben ist halt, ich möchte 7%, da haben sich alle an den Kopf gefasst, man, das ist doch Wahnsinn, aber du kriegst es, ne, und haben mir diesen Wunsch erfüllt, 7% und so, und dann genau, und dann haben sie, dann haben die mir eine Kalkulation geschickt, was das kosten soll, ein Sud, das sind zigtausend Liter halt, ne, und das sind 250 Kästen, 24 Flaschen pro, dann so diesen riesen Sud und das hat richtig viel Geld gekostet halt, ne, und ich sagte, das kann ich nicht stemmen.
Ja.
Und dann ist Calvin mir wieder erschienen und er meinte, Call your ex-manager from Selig. He is now the hipster Bestatter in Börle. Und der Erik Frede, der hat auch einen Podcast, der mit dem Tod kannst.
Hans, ich glaube, den habe ich mal bei, und dann kam Punk, kann es sein?
Kann sein, ja.
Dass er da mal war. Bestatter
für das genau, und der, und der, und der schreibt auch Bücher und so. Und
da
der, und wenn du,
Trauerbegleitung,
wenn,
oder?
Auch der Trauerbegleitung hat auch ein Beerdigungsinstitut. Ja, ja, genau. Den habe ich angerufen, habe ihm von der Idee erzählt und er so, Alter, mach das, ich nehme dir 10 Kisten ab und ich gebe dir die Nummer von Frank irgendwie von der Funo-Stiftung. Mit dem telefoniert, der meinte irgendwie, wir kriegen das alles hin und wir haben das wundervoll geregelt und das ist noch gestiftet von der Funo-Stiftung, dieses Bier.
Jetzt hat Hagi da reingehustet, da habe ich nichts verstanden. Dann, was für eine Stiftung?
Funo-Stiftung. Ja. Irgendwie, ich gebe dann ein Konzert im Flammatorium in Leipzig am 1. November und singe Lieder über den Tod. Und da wird dieses Bier dann auch ausgeschenkt.
Also die haben auch sich beteiligt.
Ja, genau. Und das
Flammatorium, was ist das? Was muss ich mir darunter vorstellen?
Das ist ein
Freizeitpark für Tote oder was?
Nö, da wirst du flambiert dann irgendwie, ne? Und dann kommt
jeder.
Das. Nicht jeder, wenn du möchtest. Ne?
Du, da bleibst du zu Hause, da kannst du mir doch ein schönes Bier
machen. Nee, da wirst du, wenn du stirbst und sagst, ich möchte Asche werden, irgendwie so, dann
also ein Krematorium.
Ja, sowas.
Aber für Hipster dann wiederum.
Ja, Krematorium ist klingt. Nein, das ist der andere, das ist der Hipster.
Ich dachte, das gehört dann auch noch zum Imperium dazu.
Krematorium für Hipster.
Naja, wenn es einen Bestatter für Hipster gibt, muss es auch ein Krematorium für Hipster geben. Wo muss es zusammenpassen?
Ja, aber ich glaube, der neue Ausdruck für Krematorium ist Flammatorium.
Ah ja,
okay. Genau.
Und was war da Flumus? Die Flumus, was war das?
Die Funus-Stiftung ist eine Stiftung, die so alle Bestatter in irgendwie so Deutschlands irgendwie vertreten. Die haben auch ein ganz, ganz geiles Magazin, kann ich schwerstens empfehlen. Das heißt Drunter und Drüber.
Nein. Allein dafür hat sich schon die ganze Folge wieder gelohnt.
Der Tod und Humor, der Tod und Sex, also es ist alles
Tod
dabei.
Und Sex.
Ja, das ist ja auch,
ist Alter, ja auch Thema. Das ist aber schon noch ein Tabuthema. Darüber wollen wir heute eher später sprechen.
Ja, also aber das ist wahnsinnig. Also coole Leute irgendwie so. Ja, und das ist und dieses Bier für Calvin ist entstanden und es ist wirklich ein geistiges Getränk. Wie gesagt, durch die magischen 7% und so. Und ich hau jetzt auch hier die ganzen Craft-Bier Influencer und Shops an. Und das finde ich nämlich auch geil.
Am Fischmarkt.
Fischmarkt, genau. Der verkauft mir das auch. Und diese Brauerei-Scene, ne? Ja. Das erinnert mich so an die Punk-Szene von früher, wo lauter kleine Brauereien aufplotzen und alle unterstützen und alle sich gegenseitig und sagen irgendwie
und
so, ja, und hier und so. Und das ist irgendwie geil. Und durch diese Aktion bin ich da ein bisschen in diese Szene reingerutscht und ich muss sagen, das ist so wahnsinnig sympathisch und toll.
Ja.
Und ich bin echt
für
so,
uns beiden Holstentrinker hier.
Naja, ich sag mal so.
Spricht ja nichts gegen, ne?
Ich sag mal so, ich find's aber trotzdem, ich glaube, ich bleib trotzdem bei Holsten, auch wenn es, wie wir wissen, das HSV-Bier ist und war.
War.
Das mit dem Mikroplastik werde ich einfach wieder verdrängen, das habe ich morgen vergessen, ne, einfach weil ich heute genug Holsten trinken werde. Aber trotzdem bin ich froh über diesen ganzen Input und ich freue mich für dich mit, dass du so eine schöne Welt entdeckt hast.
Sag mal, Jan,
und dass der Tod eines geliebten Menschen dazu geführt hat, dass du am Ende noch diese tollen positiven Erlebnisse einsammeln dürftest. So sollte es immer sein.
So sollte es immer sein.
Also großartig.
Ja. Das heißt, Craft Beer ist Holz
und letzte
edel.
Frage, da wollen wir das Bier-Thema. Es heißt ja reinedeln mittlerweile. Wenn man einen Holsten edel trinkt, dann sag mal, lass mal schön einen reinedeln. Ja, wo? Da bei den coolen Typen natürlich, ja wo?
Hast du noch nicht gekannt? Das muss ich kurz
mal
erzählen.
Lass mal einen reinedeln jetzt.
Holsten edel heißt mein Mädel.
Habe ich das schon mal erzählt hier in der Folge?
Bitte.
Ich hatte ein Wochenende, habe ich mir eine Folge vorgenommen, wir trinken mal nichts und wir gehen mal so, lass mal in so einen Bastelladen gehen und uns mal was so holen für heute Abend, was zum Basteln. Und wir gehen die Ottensener Hauptstraße lang. Das ist die Einkaufsstraße in Altona. Und wir hören schon so und denken, ach, da hinten ist eine Demo. Dann, lass mal hingehen, gucken, worum es geht. Dann kommen wir nicht daran, da haben die da so riesen Holstenpfannen. Da war es eine Holsten-Demo mit Freibier. Und dann dachte ich, es gibt auch manchmal Fügungen im Leben.
Ja. Jetzt ist aber die spannende Frage, du hast natürlich wahrscheinlich zugeschlagen, hast du schon eine Tüte mit Bastelkram in der Hand oder hast,
nein,
dann
noch nicht.
Hast du denn später noch eine Tüte mit Bastelkram?
Ja, und dann
hast du schön besoffen
so
einen rausgebastelt.
Ja,
du, das klebt ja gar nicht, ich krieg gleich die Motten. Ja, so.
Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man so leicht einen Sitzen hat und dann einkaufen geht.
Nein,
so einen schönen 50-Euro-Einkauf und man kann kein einziges Gericht daraus machen. Es sind einfach nur so wahllose Sachen.
I know exactly what you mean.
Das mache ich nicht. Das ist
scheiße. Aber was habe ich alles? Ganz schlimm sind so Weihnachtsmärkte, wo, ach komm, ein Glühweinchen mit Schuss. Ja. Und dann gehst du irgendwo rein, oh, ich brauche noch Weihnachtsgeschenke. Ja. Und kommst mit dem größten Schrott nach Hause und hast keine Kohle mehr auf dem Kopf.
Aber du, hast, so, aber du hast immerhin was für die Lieben im Beutel.
Ja, und einen dicken Kopf, Alter.
Ja, ja. Ich trinke ja nur noch zu Hause, als sei denn, ich bin mal ausnahmsweise hier, ja, bei guten Freunden. Das, so sollte es auch sein. Jack London hat gesagt, wenn du dich betrinken willst, mach's zu Hause.
Hast ja,
du,
ja.
Hast du weniger Probleme, sagen
das stimmt,
wir.
Das stimmt,
da gab es natürlich noch kein Internet, wo man sich dann blamieren konnte. Ne? Ich mach mal ein Filmchen jetzt für die Community. Ja. Das hatte der Jack London nicht. Letzte Frage zum Bier. Das heißt also, du hattest am Ende schon noch so viele Kästen, dass du ein paar verkaufen musst oder willst.
Ja,
du
auf jeden Fall.
Du kannst alles alleine trinken.
Ja, ja, genau.
Und wahrscheinlich noch so ein paar wie hier jetzt als Goodie, oder?
Ja, genau, genau. Und auch als Gebrauchskunst, ne? Also wenn du wirklich möchtest irgendwie an
Ach, stimmt, es geht ja auch noch um den Song.
Ja.
Und checkt man das denn überhaupt, wenn man das jetzt irgendwo an der Bude kauft? Ja,
ich meine, hier steht ja, hinten auf Scan den Song irgendwie, ne? Also
und, normalerweise und ist doch, guck mal, ist doch so, also du nimmst das Bier von der Theke, du nimmst es in die Hand, dann setzt es an, trinkst einen Schluck, stellst es wieder hin, trinkst einen Schluck, stellst es wieder, dann wird es weggeräumt. Das heißt, du guckst doch eigentlich gar nicht mehr, was
hier drauf steht. Nee, aber das wird moderiert von den ganzen Kumpels, das die das verkaufen, wird das moderiert.
Ja. Und spätestens jetzt, nachdem das Bier in dieser Sendung ja berühmt geworden ist, denke ich, wird es durch die Decke gehen. Hast du es auch gemacht, um Geld zu verdienen? Nein, das war nicht deine Absicht. Oder?
Doch, auch. Also, ich hab, das ist ja nicht das einzige Kunstprojekt, was ich mir vorgenommen, Kunst für Kunst zu machen. Anfang dieses Jahres begann für mich diese wundervolle Reise in die Welt der Malerei. Und ich habe angefangen, ich erzähle einfach mal alles.
Ja, genau.
Corona, ich möchte einmal noch kurz Corona. Ich hatte tiefstes Corona, lag flach irgendwie und genau in dem Moment ist Putin in die Ukraine einmarschiert.
Oh ja,
und ich saß da in meinem Bett und habe gewimmert und ich habe Doomscrolling gemacht bei den ganzen Generälen, die da erzählen und die Jungs dann aus die da an dem Atomkrieg. Und ich habe fürchterliche, das ja auf die Lunge und ich bin ja Sänger und so.
Ja,
wir haben nur gewimmert. Leute egal. Auf jeden Fall ich dann einer der tiefsten Depressionen meines Lebens am Wimmern. So, ne? Und dann hat Anna, meine Frau, mir das Handy weggenommen.
Sehr gut, du hast aber
und meinte Frage. Keine News mehr, du so und die meine Mutter hat meinen Kindern erzählt, gebt eurem Vater, gebt ihm Farben und gebt ihm was, wo er drauf malen kann irgendwie, dann war er immer glücklich. Euer Vater ist ein Maler, er weiß es nur nicht. Und meine Kinder haben das gemacht und haben mir Farben gegeben und seitdem habe ich nicht mehr aufgehört zu malen. Und das war im Februar
2022.
Ja, genau. Mhm. Und seitdem habe ich nicht mehr aufgehört zu malen. Und jetzt habe ich Anfang dieses Jahres, habe ich mir gesagt, ich möchte das verbinden, meine Musik mit der Malerei. Und habe angefangen, meine Bilder zu malen. Die Charaktere von meinen Liedern, die ich geschrieben habe, habe ich gemalt.
Die Bilder zu malen, warte mal, war das ein Versprecher?
Was?
Weil du gesagt hast, du hast angefangen, die Bilder zu malen.
Die Lieder zu malen und die Charaktere der Lieder und die Typo der Lieder und das Gefühl der Lieder wiederzugeben. Und ich mal eigentlich in Dur, aber die Motive sind Moll. Und so klingt auch die Musik. Das eigentlich so, nee, das kannst du jetzt nicht mit selig so Rockmusik, sondern es sind also eher so Dirty Chansons, sehr lyrisch.
Ach, du hast noch ein Soloprojekt.
Das ist mein Soloprojekt.
Das ist schon länger.
Das habe ich dieses Jahr angefangen.
Oh, okay.
Und die Tonträger ist halt Kunst, genau wie dieses Bier. Das habe ich auch versucht, als Kunst zu verkaufen. Das hat aber nicht geklappt, das ist ein Sakrileg in Deutschland, Bier für 20 Euro zu verkaufen.
Danke.
Und ich mache halt Plefcards, mit Plefcards fing das an, kleine Plefkarten, etwas dickere Leinwänder in Postkartengröße, irgendwie mit Acryl, wo Texte halt vom ersten Lied drauf, geschmacklich, farblich schön, aber die Texte halt melancholisch und hab die dann verschickt in ganz Europa und hab da dann 20 Euro für gekriegt per PayPal, ne? Pro Kärtchen.
Verschickt und dann kann die Leute das über eine Homepage da kaufen. kaufen konnten oder wie? Oder
ich
was?
Bin so Insta-Jan. Ich, so, Insta, ich habe okay. dann ja, über Insta ja, okay. alles also gemacht. Sowas, ja. Und dann als das als und zu jedem Lied gab es eine Prösterchen hoch.
Muss man die das Publikum vielleicht noch darüber aufklären, was Dur und Moll ist? Ich bin mir gar
nicht sicher. Bitte, also wer das nicht weiß, soll bitte jetzt abschalten. Und nie wieder einschalten. Bisschen, also eine Minimalbildung erwarte ich schon von unserem
Geber Musik Hörer bei dir immer mit einem Neandertaler.
Das Schöne ist, wenn ich mit dir über Musik rede, ist alles Moll, weil ich alleine dein Gesicht dabei sehen muss. Ja, so, aber jetzt,
oh, das war
bitte zurück zum Gast. Ja.
Naja, und dann zu jedem Lied, das geboren wurde, habe ich eine Galerie mir vorgenommen. Angefangen hat es in der Q Gallery in Berlin und da habe ich dann die Bilder ausgestellt und da fing über dieses erste Lied, das ist das Lied von der Schlagsingerin.
Da muss ich jetzt doch zwischenfragen. Ja. Und diese Galerie hast du dir selber ausgesucht?
Nein, die kam zu mir, das ist ja das Schöne.
Aha,
also weißt du, ich glaube, ich bin schicksalsgläubig irgendwie so und die kamen zu mir und meinten, ich habe immer auf Instagram gepostet, wir haben Interesse an dir, möchtest du bei uns was ausstellen? Ich so, das trifft sich aber gut irgendwie, ich möchte dieses Jahr anfangen irgendwie und da fing es an, in der Q Gallery in Berlin.
Und dann kam so eine nach der anderen.
Ja, die zweite habe ich mir dann mit einem Kumpel mit Barkassenmeier, mit Hubi, haben wir uns dann ausgedacht. Ich verlose über Instagram, eine Barkassenfahrt für 112 Leute, ne, die ja dann auf so eine Barkasse kommen und nicht wissen, wo es hingeht. Und dann sind wir den Hafen runter und nicht nach rechts, so was man kennt als Tourist, sondern nach links runtergefahren, an der Elbphilharmonie vorbei,
ja,
in die Outskirts irgendwie. In den Freihafen, in den alten Zollhafen. Und dann haben wir angelegt an einem alten Zollponton, wo ein alter Schuppen drauf stand, irgendwie, wo sich die Maschinisten normalerweise aufwärmen und ihren Kaffee trinken. Und das war dann die Galerie. Und ich habe über, weil das Lied handelt von.
War das denn eine Pop-Up-Galerie oder gibt es
ja eine Pop-Up-Galerie? Okay. Pop-Up. Und das war das Lied handelt vom Feuer, ne? Wenn du vom Feuer sitzt und die Dämonen aufsteigen siehst und so, bla bla. Und ich hatte wirklich in einer Überausgabungskunstaktion über 500 Feuer gemalt.
Verschiedene.
Auf verschiedenen Größen 500 Feuer und die dort ausgestellt. Wow. Und dann den Charakter von dem Typen, der das Lied sozusagen, die Seele des Liedes. Und diese Leute kamen dann da an und wussten, das war ein bisschen wie bei der True Detective Serie, weißt du, so ganz mystisch.
Ja, irgendwie. Ja,
dann kommen die rein und so. Und das haben wir dreimal gemacht, diese Fahrten. Ne? Oh. Und ich habe dann das alles immer noch musikalisch begleitet mit meiner Gitarre. Und
die haben noch nicht mal geahnt, dass es am Ende Kunst auf sie zukommt oder konnte man das schon so ein bisschen?
Ich habe gesagt, wer möchte eine Pontonissage gewinnen? Also
okay.
Die erste Pontonissage der Welt.
Also ein bisschen Sprachgefühl.
Genau. Und das war
Sprachgefühl, Hage, ne? Merkt ihr das? Sprachgefühl ist ein ganz wichtiges Instrument.
Und dann waren wir zwei Stunden halt auf dieser Pontonissage irgendwie. Hab die Feuer dann feil geboten die ganze Kohle, die ich halt einnehme von diesen Kunstobjekten, die habe ich gesammelt, dieses Geld, und gebe das aus für die Produktion für mein Soloalbum.
Ah ja.
Und jedes kleine Kunstwerk, was die gekauft haben, ist auch die Eintrittskarte zur Albumaufnahme. Und, ja, genau. Und ich werde es hier das erste Mal sagen.
Weil du das in einem Stadion aufnimmst oder wie?
Nein, ich werde es bei Kampnagel. Ich habe mich mit Kampnagel zusammengetan.
Ah, das muss man den Leuten schon gleich erklären, was Kampnagel ist. Das wissen natürlich unsere Hörer aus Österreich, der Schweiz und so weiter nicht unbedingt.
Ja, ne? Kampnagel, ja genau, okay. Aber mit Kampnagel und Tom Stromberg und wir haben ein mobiles Studio und nehmen das dort auf. Und die Leute, die Kunst von mir gekauft haben, diese 20-Euro-Kunst, das ist halt auch eine Eintrittskarte für die Live-Aufnahmen.
Okay.
Und dann werde ich zwei Tage lang diese Lieder spielen vor Publikum, die diese Lieder ja teilweise schon kennen und mitfeiern. Also wird es eine Live-EP geben nächstes Jahr. Und zwar nur
eine Live-EP.
Eine Live-EP, also und dann am Ende noch eine, wenn sich dann noch ein Sponsor findet oder so, eine Vinyl irgendwie, und das Ganze kommt dann auch dann in der Version auch irgendwie auf Streams.
Also da würdest du dann noch zwei, drei Songs aufnehmen, komplett ohne Publikum. Wie man
ich möchte, ich werde kann, insgesamt ja. Hoffentlich 14 Lieder aufnehmen
ja.
Und die Proben auch mitschneiden, mal sehen, was sich da an Jam-Sessions ergibt und so. Und genau, und das wird am 13.01. fangen wir mit den Proben an und dann machen wir das 3 Wochen lang und im Herbst wird dann das erste Konzert auf Kampnagel stattfinden irgendwie. Mit und
bei
Show
den Proben können auch schon Leute zugucken?
Da Proben, ja genau, da werde ich das dann über Insta die Leute informieren. Ja. Ja, heute ist der Tag, wo ihr kommen könnt okay. oder dann an dem und dem Datum ist der Tag, wo ihr kommen könnt und das live mit und, dabei okay. zu sein. Und
wir müssen kurz sagen, Kampnagel ist eine Theaterinstitution in Hamburg. Ne? Wie kann man das sagen, so eine Theaterfabrik mit Performance, ja. vor allem wie so für Performancekunst und sowas. Ja. Ne? Sehr modern.
Ja,
und politisch auch immer sehr on the edge. Ne?
Ja, genau. Genau, und ich finde ja. es auch ein kleiner Freistaat innerhalb von Hamburg irgendwie so, weil das, ja. da gelten wirklich sehr, sehr, sehr humane Regeln und so. Und da, wenn, und da läuft die Welt richtig, richtig gut. So, ne? Ja. Und auch in einem Menschsein, was wirklich diese, was utopisch ist. So, ne? Und da darf ich das, da darf ich werkeln. Das ist
aber
so
nächste Frage. Ja. Das ist ja das Schöne, es gibt immer noch eine weitere Frage. Ja. Ne? Du kannst sagen, ja. was du willst, es wird immer noch eine. Ja. Frage kommen.
Okay.
Das wird nicht aufhören. Ja? Ja. Auch in 20 Jahren wirst ja. du noch eine weitere Frage zu ja. hören bekommen. Ja? Ja. Warum, du bist ja nun berühmt, du bist ja ein berühmter Rockstar. Ja? Mhm. Warum musst du Geld sammeln, um eine Platte zu produzieren?
Um frei zu sein. Weißt du, ich bin kein Major oder keine Plattenfirma oder niemand, der mir irgendwas sagen kann. Also ich habe das natürlich auch Plattenfirmen vorgespielt, diese Lieder, und die haben gesagt, du, heutzutage musst so ein Lied, das muss innerhalb von 15 Sekunden, irgendwie muss das in Blut und Fleisch übergegangen sein.
Ja, ich kann sagen, 14 musst, Lieder ist ja auch lange für ein Album.
Da musst du, weißt du, das, was du da vorhast, irgendwie, ja. das klingt eher, schreib doch ein Buch, irgendwie so, weißt ja. du so.
Das fehlt dir mir noch. Es gibt schon genug MusikerInnen, die Bücher geschrieben haben. Das lässt du ja, bitte. Das ja, machst du auf gar keinen Fall.
Nein, nee.
Du bleibst schön bei deinem Büchern und bei deinem.
Das wäre es ja. Jan fürchtet ja. immer die Konkurrenz.
Ich breche die Sendung ab.
Ja, aber das, wie gesagt, ich mache das, was ich kann. Ja, ich mache ja. Musik und schreibe Lieder. Und na klar wird das eine lyrische Platte sein, irgendwie, wo man sich vielleicht
deutsche
eine Flasche,
ne?
ja genau, ja. wo man sich eine Flasche Rotwein aufmacht und Zartbitterschokolade und die dann so hören kann. Aber das ist so schön, Geschichten zu erzählen. Und wenn Leute es tatsächlich noch Leute geben sollte da draußen, die Zeit haben, Geschichten zu hören,
ja.
dann ist das eine wahnsinnige Sinnlichkeit, die ich in meiner Naivität möchte ich ja auch die Wertigkeit der Musik irgendwie wiedergeben. Weißt du, mit Zeilen. Ich male meine Zeilen auf Leinwände und stell die aus. Jetzt in der Affenfaustgalerie schließt sich dieser Reigen von diese Reise. Ich war nach der Pontonissage kam dann die Chaosgalerie hier am Grünjäger, dann bin ich in die Wohnraum Galerie nach Kiel irgendwie am Ostufer.
Nicht Ostrufer zu viel Werbung für die Konkurrenz machen. Ich krieg schon einen ganz strengen Blick, sehe ich gerade.
Das ist
ja?
doch auch, das ist doch auch wie eine Punk-Szene. Weißt
Spaß.
Du, da pusht man sich ja auch gegen. Das ist ja. auch so toll, in dieser Welt plötzlich drin zu sein. Das war ja, ist ja für mich auch ganz neu. Mhm. Und das ist so schön, ne? Also, dass wenn ich jetzt wieder eine Plattenfirma, die mir Geld gibt und ich mache das, dann hätte ich diese ganzen neuen Freunde, die ich gewonnen habe und so, und diese Reisen und diese Trips, diese anderen Ebenen, die hatte ich alle nie kennengelernt.
Du musst aber ein bisschen aufpassen. Jetzt hast du so viele neue FreundInnen gewonnen durch deine Bierbrauprojekte, ja. Jetzt durch diese Galeriegeschichten. Am Ende hast du so viele soziale Kontakte, dass du dann auch schon wieder seelische Probleme bekommst. Also da muss man auch aufpassen.
Ne? Meinst du, ist das so?
Ja, natürlich, weil ja am Ende auch jeder wieder was von dir will, ja. Ne? Alle, die du magst, mögen dich ja dann meistens auch und dann sagen sie, du hast dich so lange nicht gemeldet, wir müssen mal wieder, und am Ende verstreust du dich.
Du bist ganz schön pessimistisch unterwegs.
Das ja, ist aber mein Part hier in der Serie.
Aber das ist aber
nicht aufgefallen. Wir machen das seit jetzt 115 Folgen. Ist dir noch nicht aufgefallen, dass ich derjenige bin, der eher einen kritischen Blick auf die Menschheit hat?
Nee, ich dachte, du bist der junge Punkt mit mir. Aber das ist ja nicht, dass es für alle gilt.
Aber ich denke, ich habe, weißt du,
ich will ja den lieben Jan nur ein bisschen beschützen, ich das am Ende vor lauter sozialen Kontakten nicht mehr zu sich selber finde.
Das ist mir doch vollkommen bewusst irgendwie. Ich bin ja auch, das ist ja auch keine Reise irgendwie, die nur nach außen geht. Das ist ja auch eine Reise in die innere, eigene, innere Unendlichkeit irgendwie, ne? Ja, und das, wenn das schön im Ausgleich ist, ist das super. Ich habe ja erzählt, dass ich mit Calvin auf Friedhöfen rumgehangen habe und so.
Ja.
Die einzigen Menschen, die wirklich keine Probleme haben, die liegen da. Auf dem Friedhof.
Abgesehen von Heiner Müller, der will zwischendurch schon mal eine Zigarre oder ein Zigarillo wegziehen.
Das Grab ist so geil, ne? Da ist wirklich so ein Zigarren-Aschenbecher eingelassen.
Das glaube ich, das kann ich mir vorstellen. Bevor das alles rumfliegt da auf dem Friedhof, ist auch ekelhaft. Geil, ja. Nochmal ganz kurz zu dieser Reihenfolge. Also, du hattest diese Corona-Geschichte, Ukraine-Krieg. Dann haben die Kinder gesagt, hier Papa, mal. Und da hast du aber erstmal unabhängig von deinen Songs gemalt. Da hast du irgendwas gemalt.
Ja, genau.
Ist dir dann die Idee gekommen, jetzt mache ich Songs und dann male ich nochmal extra zu den Songs. So ist praktisch die Reihenfolge.
Genau, sehr gut. Genau.
Und hat sich deine, am Anfang hast du wahrscheinlich, wenn man, ich habe ja selber einen Sohn, der ist jetzt 9, also fast 10. Wenn ich jetzt sagen würde, gib mir was zu malen, dann würde ich von dem wahrscheinlich bekommen Filzstifte, Buntstifte und so einen normalen Block.
Ja.
Ich nehme an, dass deine Kinder jetzt und aber so ganz krasse Radiergummis sind, weiß ich nicht, Kürbisform und was da alles gibt. Aber deine Kinder haben wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt Ölfarben im Kinderzimmer. Wie hast du angefangen und hat sich deine Technik verändert oder malst du immer noch genauso wie am ersten Tag, als die Kinder gesagt haben, hier ist mein Buntstiftkasten?
Nee, ich habe also anfing das dann mit den Farben, die hatten, ne? Mit
Tuschkasten dann oder was?
Nee, tatsächlich so Buntstifte, Filzstifte. Stifte und sowas alles.
Ja.
Dann, als ich auf den Genuss gekommen bin, bin ich losgezogen und habe mir Acrylstifte gekauft. Da gibt's so geile, also Acryl.
Ich wusste nicht, dass es das gibt.
Das ist unglaublich. Okay. Das ist irgendwie halt auch echt eine Umweltsauerei. Aber es ist irgendwie, das ist so, du ziehst einen Strich und der ist satt und dick und schön und so.
Und dann, die kanntest du schon oder sind die durch Zufall wieder? Bei dir scheint ja vieles durch Zufall sich so zu entwickeln. Sind die irgendwie über den Weg?
Die sind mir gelaufen. Auch wieder über den Weg gelaufen. Ne? Weil
am Ende hast du noch davon geträumt. Ja, ich ahne es schon. Ne?
Ja, am Ende war der Weg schon lange gezeichnet. Ja,
okay,
ne?
Also Acrylstifte.
Acrylstifte, dann Acrylfarben und ich habe da ich als Sänger, wenn ich auf der Bühne stehe und singe, dann gibt es keine Vergangenheit und keine Zukunft, sondern ich bin immer momentan.
Ja.
Und wenn du momentan bist, bist du auch angstfrei.
Ja.
Und diese Angst, wenn du Rotkäppchen durch den Wald laufen siehst, irgendwie so, und die singt so la 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 la, die singt nicht, weil sie singen will, die singt, damit sie keine Angst mehr hat.
Ja,
ne? Damit du so in einer angstfreien Zone bist.
Okay.
Und diese Angstfreiheit, die war mir natürlich genommen, irgendwie, auch die mit dem Krieg und der Corona und der ganze Scheiß. Und als ich dann anfing zu malen in dieser extremen Situation, merkte ich, das ist wie performen auf der Bühne. Das ist wie singen. Da bin ich im Hier und Jetzt. Das ist mein Moment.
Köstlicher Zustand und ein kostbarer Zustand.
Und ich kann jetzt überall, weil als Sänger musste ich dann immer zu den Gigs hinfahren und dann hatte ich meine 2 Stunden Momentum auf der Bühne und so und dann wieder wechseln und dann wieder weg und dann ins Hotel. Jetzt habe ich immer so Skizzenbücher zum und ich male die ganze Zeit und bin die ganze Zeit da. Und das ist herrlich. Das ist so schön.
Das
ist super.
Wer schon mal Musik gemacht hat, weiß, dass ja, ich sag mal, beim Touren oder beim Gigspielen 90% der Zeit warten ist.
Ja, ja.
Ne, und das hast du natürlich jetzt ein super Mittel gefunden.
Stimmt. Ja. Die haben andere aufs Handy starren müssen. Stimmt, das ist schön. Und hattest du, wenn deine Mutter gesagt hat, du warst schon immer Maler, hast es nur nicht gewusst? Ich weiß natürlich mittlerweile, Malerei braucht nicht unbedingt technische Fertigkeiten, es braucht etwas ganz anderes, aber hast du denn zufälligerweise auch noch technische Fertigkeiten? Könntest du uns jetzt ein schönes Pferd malen zum Beispiel, das auch wie ein Pferd aussieht?
Ja, ich habe meine Mutter, die haben mich damals, als ich 6 war oder so, da gab es den Schneewittchen-Film von Walt Disney.
Ja.
Den kennen wir vielleicht alle.
Ja, ja.
Und da gibt es diese Szene, wo Schneewittchen durch den Wald läuft und von diesen Bäumen gefangen wird und und ich, kleiner Jan, ich lag auf dem Boden und habe geschrien und habe einen hysterischen Zusammenbruch gekriegt und man musste mich aus im Kino und man musste mich da raustragen und ich habe nicht gesprochen, ich habe nur gemalt 5 Tage lang Und dann fing ich wieder an zu sprechen.
Ach, krass.
Und das, also,
und was hast du gemeint?
Was, ja, ja, die Monster und, ah, ja, und okay, diese ganz, was, alles, was ich in diesen, ja, ja, Bäumen gesehen habe, das musste raus halt, ne? Also ganz schrecklich.
Die magische Sieben von den sieben Zwergen.
Ne? Wahrscheinlich kommt es, ja, genau, der, ich hab's Hagi, mit dieser.
Fuchs.
Ja, ja, das ist ja.
Manchmal, da hat der Hagi, also Gedankengänge da.
Tiefen
Psychologe.
Fass mal hinten um.
Nee, und da hat meine Mutter halt erkannt und hat das dann auch gefördert, halt, dieses Malen, dass ich da so. Dann war ich dann in der Schule halt auch schon so gut. Und dann bin ich auf eine weiterführende Schule für Grafik und Gestaltung.
Ah ja, okay.
Und dann,
ja,
dann habe ich, ich habe immer die Musik. Die war immer als erstes da.
Ja.
Die war immer da. Meine Mutter wollte, Junge, geh doch Kunst studieren. Das würde dir so gut tun. Ich so, nein, ich gründe Bands und werde reich und
aber
berühmt.
Das hört
und,
man ja doch aber selten, dann, dass Eltern sagen, mach mal was Künstlerisches.
Ja, die waren so verzweifelt.
Hauptsache nicht
mit diesem Krach, das ist doch, da kannst du dir auch einen Trecker anstellen. Das ist ja fürchterlich. Ja, ja, nee, ja, ja.
Und mein genau. Onkel hat die Punkmusik, die ich mache, immer so beschrieben, es klingt, als wenn man auf dem Bahnsteig steht und ein Güterzug fährt vorbei.
Ja, ist zumindest wuchtig. Ja,
ja, ja. Und organisch auch. Ja,
also, ja, also dann doch negativ.
Besser als eine Concorde.
Bläst dich um im besten Fall. Ja. Ja.
Und reißt
oder reißt dich unter die, ja, unter die Räder.
Rankommst,
unter die
reißt
Räder.
Es dich.
Da geht es ohne Beine weiter. Egal. Ja. Ich zieh durch. Ich mal jetzt. Ich weiß nur noch Züge. Aber ganz langsam.
Ey, du mal, das ist Graffiti-Teilchen. Ja. Ja.
Naja. Aber nochmal kurz, also das heißt, du hättest also auch den künstlerischen Weg, also den als Maler und Lackierer.
Ja, ich wäre wahrscheinlich als Grafiker gelandet oder so, ne?
Und hast Agentur, du denn,
ja.
Und jetzt,
ja.
wenn wir jetzt deine Mutter, wenn wir jetzt zurückgehen
ja.
in deine Kindheit und Jugend und wir würden deine Mutter dann nochmal, also zu dem Zeitpunkt befragen dürfen, okay, der Junge hat also diese zeichnerischen und so weiter Fähigkeiten. Hätte sie dir auch musikalische Fähigkeiten attestiert oder wäre sie da etwas zurückhaltender gewesen? Also hattest du als Kind schon Geigenunterricht, Klavierunterricht, nee. Gitarrenunterricht? Nee. Nein, gar nichts. Nee,
gar nichts. Ach, guck mal. Gar nichts. Nee. Also ah, ja. Das war, ich bin auch wirklich zerrissen, weil ich bin musikalisch, okay, ich kann jedes Instrument spielen, was es gibt, aber.
Ach so.
Aber sehr, aha, sehr schlecht. Sehr, sehr also, schlecht. Ja. Sehr, sehr schlecht. Und ich bin eigentlich wirklich Sänger und Performer. Also ja. Ich kann auch nicht so gut üben und so. Und ich stehe eigentlich gerne vorne und performe das und singe. Ich habe irgendwann, fing das an in der fünften Klasse, da habe ich einer Freundin Liebesgedichte geschrieben, weil ich so verknallt war. Die, ja. die wollte die nicht haben, hat die mir dann immer wieder zurückgegeben. Und dann habe ich meine Kumpels gefragt auf dem Schulhof, lass uns eine Band gründen und ich singe diese Liebesgedichte. Und die meinten, super. Und dann haben wir uns so Papp getan.
Ist das so?
Ja.
Weil ich meine, in der fünften Klasse, wenn ich mir das vorstelle und ich gehe zu meinem Freund und sage, lass mal so Liebesgedichte, die ich geschrieben
also hätte ich gar nicht gemacht.
Es hätte mich persönlich erstmal Überwindung gekostet und ich hätte mir vorgestellt, dass die erstmal so wie Fünftklässler halt so sind, so, nee.
Ja, okay, vielleicht habe ich nicht gesagt, dass es sich um die Liebesgedichte geht. Vielleicht habe ich einfach nur gesagt, lass uns eine Band.
Ich habe schon, ein paar Texte fertig. Ja, so.
Genau, ich habe schon ein paar Texte
fertig. Und welche Texte? Ja.
Und dann haben wir uns so Pappgitarren gebaut und so ein Schlagzeug aus Persiltrommeln und so.
Ja.
Und dann gab es ein Schulfest und dann haben wir in der Schulaula haben wir die Tische, so Tische zusammengerückt, das war dann unsere Bühne, haben uns darauf gestellt, echt unangekündigt und die Band hat so getan, als wenn sie spielt und ich habe diese Liebesgedichte gesungen aus vollem Herzen und die
und
ganze
das Mädchen hat
die ganze Schule war da, ich schwöre euch, die ganze Schule war da und haben geschrien und gekreischt und geklatscht und da ist dieser bei den Christen wäre es der Heilige Geist oder was, ne? Da ist es irgendwie in mich eingefahren. Ja. Ich will mein Leben lang Liebesgedichte singen. Das ist einfach der geilste Zustand, den es gibt.
Aber war es der Zustand, dass du da auf der Bühne warst und das rausbringen konntest? Oder war es auch ein bisschen die Aufmerksamkeit.
Es war die Aufmerksamkeit, auf jeden Fall, das war die Aufmerksamkeit. Ich wollte ja eigentlich nur Katharina imponieren. Oh,
Katharina?
War sie denn wenigstens da? Ist es da?
Sie war da und fand das albern irgendwie so. Oh, aber sie war danach vergessen. Mein Liebeskummer war weg.
Ja, das
ich war der Geile, Alter. Ich war der Sänger einer richtig
Katharina,
coolen Band.
Katharina, wenn du diese Sendung hören solltest, bitte melde dich bei uns, würde ich auch gerne mal einladen. Wir würden gerne wissen, was aus Katharina geworden ist.
Ich weiß es, wir haben Kontakt. Sie ist Schauspielerin geworden und auch Mutter von zwei Kindern und so. Und wir waren vor 2 Jahren sind wir mal in Arnsburg durchs Arnsburger Schloss mit ich mit meinen Kindern, sie mit ihren Kindern und das war sehr schön.
Ihr solltet gemeinsam irgendwann nochmal bei Kampnagel auftreten mit diesen Liebesgedichten, die wird sie dann vortragen und du wirst es musikalisch
machen. Aber ist es ihr bewusst, dass sie quasi der Initialfunken deiner Karriere war?
Ja, tatsächlich.
Aber ich muss nochmal kurz
fragen. Und wie geht sie damit um?
Sie freut sich.
Gut.
Sie liest meine alten Briefe, die sie nicht verbrannt hat, liest sie immer noch gerne.
Und schau mal, wenn sie diese Gedichte nicht dir zurückgegeben hätte, wäre das alles nicht passiert.
Ihr hättet
irgendwie ein Kind gezeugt im Alter von 13 Jahren und so weiter und so weiter. Und du hättest irgendeinen Job annehmen müssen mit 16 Jahren.
Sie wäre
nicht Schauspielerin geworden. Ja. Einer von euch wäre schon tot und die Kinder wären alle im Heim.
Absolut.
Also manchmal ist auch die Zurückweisung durchaus wichtig für alle Beteiligten.
Durchs Leiden zum Licht.
Ach, schön. Wir haben ja schon einen Titel für die Sendung. Würde unsere HörerInnen etwas irritieren.
Aber das ist ja aber sehr buddhistisch.
Aber ich muss apropos leiden. Ich möchte noch eine Frage stellen zu den Musikanten. Es waren ja wahrscheinlich alles Buben, ne? Ich muss mir diesen Auftritt so vorstellen.
Ja, das habe ich auch.
Du hast gesungen. Ja. Also dich hat man gehört.
Aber im Hintergrund war ja nichts.
Habt ihr dann Musik abgespielt?
Nein.
Oder haben die einfach nur
so getan.
Pantomime.
Was ist denn aus den anderen drei?
Ja, das ist mir gefallen.
Haben sie auch diese Karriere gemacht?
Also, der eine ist Manager bei Texaco geworden.
Was ist das?
Das ist eine Ölfirma, ne? Genau. Der andere ist, der hat den Drogentod erlitten leider. Okay. Der andere ist Schauspieler geworden. Der dritte ist Arzt, so ein Arzt geworden. So,
okay,
ja, genau,
okay.
Genau.
Also die haben, also, aber gut, einer aber ist
warum,
Schauspieler geworden.
Woher denn so eine hohe Schauspielerdichte? Das ist ja verrückt.
Ja, Arnsburg, das lag an den Harloffs. Jan Harloff, der war Synchronregisseur. Der hat uns, und als wir dann die Pappgitarren tauschen wollten in echte Instrumente, weil es halt so geil ist, da haben wir gesagt, wo kriegen wir Kohle her? Und da ist Marek zu seinem Vater gegangen und sagt, komm, nimm uns ins Synchronbusiness, ne? So als Kindersprecher, weißt du, gibt's ja auch.
Ja,
ne?
Wo haben wir nicht gehört?
Und dann haben wir immer so Serien gesprochen und so als Kinder oder als Zeichentrickfiguren.
Das musst du jetzt sagen, wo haben wir dich gehört?
Mein erster Job war Frankenstein. Da war ich ein Kind, so eine Verfilmung von Frankenstein. Da war ich so ein Kind, was Angst hat und so. Dann habe ich, was habe ich denn noch? Alles Mögliche. Ne?
Und was gab es da die Stunde?
Weißt du, da gab es richtig Patte. Ne? Am meisten gab es bei Werbung. Da hast du richtig, richtig Geld verdient. Ne? Mhm. Also wir sind da teilweise auch mit dem Taxi abgeholt worden und hin. Und
aber auch nur als Sprecher. Man hat dich nicht als...
Nee, du hast mich nicht gesehen. Du hast nur meine Stimme. Dann kam dieses Radio so weit, und also dann sagst du, hier kauf den neuesten Kuchen von Dr. so und so. Und
lecker,
dann,
lecker,
und dann,
lecker.
Ja, lecker, lecker, lecker. Und dann hier, bam, 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 Scheine, Scheine, Scheine. Und von den Shiny, Shiny, Shiny haben wir uns dann Instrumente gekauft. Ne?
Hast
also
du da alles behalten oder haben da deine Eltern so ein bisschen
geguckt, so ein Sparbuch dass geführt?
Das ging alles in die E-Gitarre und alles ins Equipment. Und wir hatten dann echt so einen richtig geilen Proberaum mit tollen Instrumenten und so. Und da ging es dann los.
Und dieser Harloff wiederum war euer Schuldirektor oder was hatte
nee, das war der Vater von dem Bassisten.
Von Marek.
Ja, genau.
Ach,
Marek war mein bester.
Das war eine polnische Band am Ende.
Marek war mein.
Ja, stimmt. Ja, genau. Janek und Marek. Genau. Ich finde das immer wieder bemerkenswert, dass es immer mal so Blasen gibt von sehr kreativen Menschen, die immer so explodieren. So, wo du als Sänger rausgehst, zwei Leute davon sind irgendwie in mehr und weniger Beteiligung, werden Schauspieler.
Ja, ich weiß, dass du recht hast, aber fällt dir noch eine zweite Blase ein, weil ich...
es gibt zum Beispiel, wenn man sich, zum Beispiel NoFX,
ja.
Die haben früher in der WG mit dem einen Regisseur von, ich glaube, Terminator zusammengelebt und der Bassist von Guns N' Roses hat auch in der WG mitgelebt. Dann gab es in Pösedorf die große WG, wo diese ganzen, eigentlich alle, die in den 60ern,
Udo Lindenberg und
alle in einem, explodieren und da gehen dann so sehr viele.
Und das Tolle ist, selbst wenn du gar nichts kannst, du musst da nur einziehen und dann geht's irgendwie los.
Ja, aber ich glaube da sind wir wieder beim Leiden durchs Licht, ne? Wenn du so in diese Schulstruktur
reinpasst. Nein, Leiden durchs Licht war jetzt ja genau andersrum.
Und dann
Leiden durchs Licht ist auch schön.
Leiden durchs Licht, ja genau. Leiden durchs Licht.
Wenn du in die Sonne guckst, wirst du blind, Freundchen, ja? Ne? Ja, egal.
Aber wenn du mit den Strukturen in der Schule, mit den Strukturen im Elternhaus nicht klarkommst, irgendwie, dann triffst du dich irgendwie in WGs oder auf der Straße und gehst über Grenzen halt. Ne? Und
Im Zorn ist das in der Punk-Szene komplett nach hinten losgegangen.
Ja, das gibt es ja auch ganz oft. Dass da
wir haben uns auch getroffen, weil wir alle scheiße sind.
Ja,
das war,
und am Ende hast du die Drogensucht und die gesundheitlichen Probleme und
ich
kein Einziger.
Zumindest kann ich mir es nicht vorwerfen, dass ich es nicht probierte.
Und dann bist du am Ende bei, wie heißt das, Harz und Herzlich oder dieser RTL2 Sendung über den armen Mensch, dann bist du da dann berühmt geworden. Ja, toll. Ja.
Okay, na gut, super, okay. Ja, ne? Das war bei uns in Arnsburg anders. Das ist ja auch, wir kommen aus Arnsburg und da ist das alles auch stattgefunden. Und da in Arnsburg gab's, da war die Hölle los, die ganze Woche lang drei Kneipen irgendwie so und alle waren auf den Straßen und haben gezecht und Bands gegründet und Filme gedreht und so.
Das war dann in den 80ern.
Ja, genau. Mhm. Da war richtig was, ich weiß, war Nullerjahre oder keine Ahnung, Babyboom. Ich habe keine Ahnung, da war echt fett was los.
Okay.
Und da ist das dann so erwachsen.
Ist das noch, gehört das noch zu Hamburg dazu oder ist das schon Schleswig-Holstein?
Das ist schon Schleswig-Holstein. Okay.
Hamburg,
ja. Ja, ein Lied.
Im HVV-Bereich.
So. Absolut. Du, wenn ich den Zug von
Hamburger Verkehrsverbund für die Unwissenden da draußen.
Danke.
Ja, muss man dazu sagen.
Zum Glück haben wir du und Moll nicht erklärt.
Finde ich auch ganz wichtig. Ja.
In einer Viertelstunde bin ich in Hamburg Hauptbahnhof. Wenn ich mich mit jemand aus Eppendorf verabrede, dann bin ich eher da als der.
Ach,
Ich bin wieder hingezogen.
Aber das ist
Ich wollte es nicht, aber es ging nicht anders.
Mit dem Zorn ist das gleiche. 21 Minuten bis Altona.
Ja.
Das ist in den meisten Orten Hamburgs nicht realisierbar.
Ja.
Die Geschwindigkeit.
Ja.
Wenn der Zug pünktlich fährt.
Der fährt meistens pünktlich und sogar viermal die Stunde. Er fährt natürlich nicht im 5-Minuten-Takt, aber viermal die Stunde.
Na gut. So, also du bist da wieder gelandet, aber wenn du sagst, du wolltest gar nicht, warum? Nein, musst du nicht erzählen. Also
ja, wir sind aus der Elbtreppe raus, dann nach Großensee, also ganz raus aufs Land. Und das war dann auch irgendwie, da hatten wir keine wirklich sozialen Kontakt, also es war alles, ich war immer auf Tour und dann hat sich Selig reuniert nach diesen 10 Jahren.
Ja.
Und die Plattenfirma hat uns wahnsinnig viel Geld gegeben dafür, dass wir uns reunieren oder dass wir uns wieder reuniert haben.
Deswegen dann, 10 Jahre Pause, Jan.
Und dann, haben wir gesagt, irgendwie, oh geil, jetzt haben wir Schotter, lass uns irgendwie ein schönes Häuschen suchen, wo wir uns wohlfühlen. Und meine Frau saß dann vor ImmoScout und schrie dann so, ich hab's gefunden, es ist bezahlbar und es ist irgendwie so, und ich bin runtergelaufen, ich so, oh, ist das schön, oh, ist das herrlich, so ein Pferdestall von 1804 irgendwie, was dann irgendwie 1900 irgendwann als Wohnhaus umgebaut. Ich so, oh, das ist ein Traum. Ich habe geweint irgendwie nur. Und sie so, Janni, es ist nur ein Nachteil. Es liegt in Ahrensburg.
Ja. Nicht in der Schanze.
Scheiße. Ja gut, okay. Ne? Aber ich bereue nichts. Also Ahrensburg ist, weiß Gott, keine schöne Stadt.
Leben deine Eltern noch?
Meine Mutter lebt noch.
Und die lebt dann auch wahrscheinlich in Steinhof weiter.
Ja, genau. Die, ja.
Ist ja auch nicht so schlecht.
Ein Vater starb, haben wir dann, ist sie dann 7 Minuten von uns gezogen.
Naja, das hat ja auch durchaus Vorteile. Ne?
Ja, das ist super. Das ist echt klasse. Und eben, genau, man soll immer so weit weg von seinen Eltern wohnen, dass man den Schornstein gerade eben nicht sehen kann.
Hat mein Vater ist, immer gesagt. Das geil. Ist aber tatsächlich im flachen Norddeutschland auch
weiter weg. Dann ist es halt so.
Dann qualmt er schon wieder.
Früher hieß es, in Norddeutschland kann man 2 Tage vorher schon sehen, wenn die Schwiegermutter vorbeikommt.
Alles klar. Und sag mal, diese Band mit den Pappgitarren,
jetzt
krieg
ich die alle, ne?
Hatte die schon einen Namen? Weil das ist ja immer eigentlich das Wichtigste, ne? Wenn Jugendliche eine Band gründen, ist auch ja der Name immer so das Entscheidende. Hatte die einen Namen damals?
Ja, hatten wir.
Wie hieß ihr?
Eigentlich der coolste Bandname, den ich hier in meiner Karriere hatte.
Na?
Blackfire.
Geil.
Ja, Alter, der geht
dann. Und da haben wir das Feuer wieder.
Und dann ohne Stromgitarre aufzutreten. Ja. Das zeugt von größtem Selbstbewusstsein.
Absolut.
Das muss man erstmal bringen. Ja. Und wahrscheinlich auch ohne Pyroshow beim ersten Mal zumindest.
Aber die war im Main.
Und ist es dann von Blackfire, ging es dann direkt zu Selig oder hast du noch?
Nein, dann hatten wir durch diese Synchronjobs
Snakebite, aber dann kam Selig.
Hatten wir dann ja wirklich.
Manchmal bist du ein bisschen witzig, Harry, wenn ich das mal sagen darf. Entschuldige bitte. Ja.
Hatten wir dann ja getan.
Ja.
Und dann haben wir wirklich Unterricht genommen und so und haben uns regelmäßig getroffen zum Proben und so und hatten geile Songs.
Und es waren immer noch dieselben, dieser Marek.
Ja, genau. Genau. Wir hießen damals Matsch.
Oh, das finde ich schön.
Ja.
Das gefällt mir.
Matsch hießen wir.
Das ist klasse.
Und das ist, ich weiß noch, wie wir auf den Bandnamen gekommen sind. Wir hatten ein großes Schülerbandfestival vor uns. Und war ein Opener von diesem Festival. Wir waren 12 oder so, ne? Völlig irre. Und dann saß ich mit Marek da auf der Treppe. Wie sollen wir uns nennen? Weiß ich noch, Mareks Fuß so irgendwie in so einer Pfütze irgendwie. Also, warum nennen wir uns nicht Matsch?
Ja.
Weißt du? Und ich so, und das war ich, das ist wirklich in meinem,
sensationell.
Und das war wirklich geil, ne? Da sind wir dann auf die Bühne und das war dann Magie. Da habe ich das erste Mal wirklich gespürt, dass dieser Schritt auf die Bühne, du kennst das, dieser Schritt auf die Bühne, dass das was Magisches ist, ne? Dass du dann da bist und total präsent und das war eins der schönsten Auftritte meines Lebens mit Matsch damals auf diesem Schülerbandfestival Battle of the Bands im Waldreitersaal von Großhansdorf.
Wir haben ja eine Facebook-Seite und auch einen Insta-Account natürlich. Kann man da den Leuten noch eine Matsch-Aufnahme bei YouTube oder irgendwo, gibt es da noch was?
Leider nicht. Ich arbeite dran.
Also es gibt das noch auf Kassette wahrscheinlich.
Es gibt es auf Kassette, genau. Und ich muss diese Kassette finden. Ich muss diese Kassette finden und digitalisieren und ich glaube, und das Tolle ist ja, dass Mareks Vater, Jan Harloff, der war ja damals im Filmbusiness sozusagen, der hatte damals schon, als es das noch nicht fürs normale Volk gab, eine Videokamera.
Ach,
und der hat dieses Konzert gefilmt.
Genau.
Und das ist, und ey, ich sag's euch jetzt irgendwie so, ich besorg euch für euren Insta-Account, ich rufe Marek morgen an und sag, ich möchte für den geilsten Podcast, den es gibt, irgendwie möchte ich Matsch mit Matsch, guck mal, ich kriege eine Gänsehaut.
Ich kriege auch eine Gänsehaut.
Ja, das ist gut.
Das gibt's ja nicht.
Ich rufe Marek Mong an. Swear.
Geil. Unsere Followerzahlen werden durch die Decke schießen. Allein wegen der Ankündigung.
Wir knacken die 300.
Yes. Sensationell. Ah, das ist ja toll. Ja. Aber dieser Harloff, schreibt er sich mit OFF am Ende?
Marek Harloff. Oh, ja, genau.
Und Jan Harloff.
Ja.
Da ist ja mein ganzer Name drin.
Ja,
ich heiße ja Jan Off.
Alter, es gibt keine Zufälle.
Nein, das ist wirklich, also das ist ja schon,
das ist doch
noch ein Schluck aus der Holzendose.
Oh,
ja,
Gott, ne?
Und sind dann von Matsch welche mit rüber zu Selig gewandert oder habt ihr, oder hat sich da dann
Marek ist dann nach Amerika gegangen und hat ein Austauschjahr gemacht und wir waren dann ein versprengter Haufen. Dann ging es in die Kategorien irgendwie, ne? Die einen wurden Ökos, Fussler, irgendwie so. Ich bin auf eine andere Schule gekommen, wo man Popper sein musste.
Oha.
Und da war ich Popper, ja genau.
Ehrlich?
Ja, wirklich. Ich war wirklich
Durchs Leiden schon durch
Vorstand. Vorstadt geleckter Popper. Ja, du, das war wirklich mit Blue Curaçao und Marco Polo.
Ich flipp aus. Das ist ja ungefähr, hast du dich aber gut gehalten und machst ja so ganz stabilen Eindruck.
Und dann vom Popper wurde ich zum Mod. Ja. Und dann haben wir eine Band gegründet, Detroit. Und haben Who-Cover gespielt und so, ne? Und dann gab's
wieso Detroit und Who-Cover?
Weil Detroit sich einfach geil anhört.
Ja,
Detroit.
Mann, Hardy, ey.
Was ist denn bei uns für eine Hardy? Warum nicht Lanchester oder so?
Nee, keine Ahnung, wo das war. Und Detroit war einfach nur geiler Sound.
Und es ist ein Oi drin.
Ja, ist ein bisschen so. Ja, ist auch eine Arbeit.
Und die andere Hälfte der Band ist Perplex. Das war die Fussler Band. Die haben dann so Lieder gehabt wie Bürokratie, weißt du so. Und das war auch der Grund, warum sich Matsch getrennt hat irgendwie. Ne? Ich mit meiner Popperlocke, Marek mit seinen Fussler-Haaren irgendwie so. Und dann Marek so, ja, ich habe einen neuen Song geschrieben, der geht über 10 Minuten, der Song heißt War.
Das war das Ende der Band.
Manchmal bist du auch ein bisschen zu witzig, Hagi.
Und da stand ich dann auf dem Balkon und habe gesehen, wie die ihre Instrumente weggekarrt haben. Und das war so traurig.
Okay.
Aber auch ne, so. Und dann kam dann, diese Kategorien gingen dann irgendwann, haben sich dann wieder
verflüssigt. Ich feiere die Folge jetzt schon.
Verflüssigt. Und Marek ging dann irgendwann nach Amerika, ist dort irgendwie auch echt brainwashed worden irgendwie, ne, so ist dann also als Ami wiedergekommen,
völlig entfusselt dann
mehr Popper als ich dann.
Hey, Greenhorn!
Dann haben wir uns wieder zusammengetan und haben die Band Boss Barnes gegründet. Das war eine Band mit 8 Leuten auf der Bühne irgendwie. 2 Keyboards, 2 Gitarristen für 2-stimmige Solis.
Bombastrock.
Und zwar Happy Pop mit sehr traurigen Texten irgendwie so. Das war unser. Und
Dur mit Moll.
Und ja, genau. Und da ist es wieder. Dur mit Moll. Und
Boss Barnes, wie schreibt man das? Wie
Boss wie der Boss.
Ja.
Und dann Barnes wie der von Cliff Barnes and the Fear of Winning. Aus Dallas. Von Dallas kam das.
Weil also bei zwei Worte dann.
Ja, genau. Okay. Boss Barnes irgendwie. Okay, ja. Und wir spielen jedes Jahr immer am 23. Dezember, einen Tag vor Weihnachten, im Knust.
Heute noch?
Ja, auch dieses Jahr.
Das ist ja schön.
Und das sind wahnsinnige Shows, da ist einfach pure Liebe in der Luft irgendwie, wenn ihr Lust
und
habt.
Und es werden auch die alten Frisuren und Klamotten hoffentlich dann wieder angelegt.
Das geht ja nicht
mit
mehr.
Perücke, du, mit mir, na,
der Zahn der Zeit ja auch die Haare rausgelöhert.
Ist ja witzig.
Und spielen die alten Lieder, ne?
Müsst ihr die nochmal üben? Oder
sind ja, die müssen wir üben.
Das schon.
Ja, ja, wir üben das. Auf jeden Fall.
Wenn es so ein Bombast Rock ist, kann man ja nicht mal so eben so wie so ein Punk-Song da so raus.
Nee, das sind echt 2 sehr musikalische.
Das heißt, ihr trefft euch vor jedem Auftritt, den ihr nur einmal im Jahr habt, trefft ihr euch dann noch 2-3 Mal und probt das redlich, damit ihr die Leute nicht enttäuscht.
Das ganze Jahr durch tatsächlich auch.
Ja. Und die leben alle noch.
Die leben alle noch
das
und,
ist ja schön.
Und sind freuen sich bester Gesundheit und Freundschaft und so. Das ist irgendwie so schön. Also das ist immer das ist ein ganz besonderes Erlebnis. Ne?
Okay, aber dabei ist es ja nicht geblieben.
Nee, genau. Dann hatten wir mit Boss Barnes einen Hit geschrieben aus Versehen. Der hieß Sohnemann irgendwie. Ne? Der wurde von Norbert und den Feiglingen gecovert.
Ich kann mich an diesen Bandnamen tatsächlich
erinnern. Ja, genau. Das war so eine A Cappella-Band. Ne?
Ja.
Und die haben den dann gecovert. Und dadurch ist der berühmte Franz Plaza, ein Hamburger Produzent, ist auf Boss Barnes aufmerksam geworden, kam zu uns im Proberaum und hat gesagt, ich möchte mit euch ein Album machen.
Ja.
Und am nächsten Tag, ob du es glaubst oder nicht, waren alle weg. Nur ich stand noch da.
Wie alle weg? Also
Marek wollte Schauspieler werden, der eine wollte Kunstgeschichte studieren, der andere wollte Journalist werden und so. Und die hatten alle ganz andere Träume
als ich. Alle Angst vorm Erfolg oder hatten die einfach tatsächlich diese Pläne schon länger und mussten es dann jetzt endlich sagen dürfen?
Ja, ich glaube, für die war das nicht, für mich war das Realität halt, ne? Dieser Traum von
War das immer nur ein Hobby am Ende dann?
Vielleicht ja. Und da wurde denen das bewusst bei dieser extremen Lage, entscheide dich für das. Für dein Leben oder das eines Musikers.
Es ist aber natürlich auf der einen Seite auch nett, wenn man es noch rechtzeitig sagt, bevor man noch einen Schritt weiter geht und ja, es dann sagt.
Also absolut.
Für dich natürlich trotzdem eine Katastrophe war.
Absolut, ja. Für mich ging der Boden unter den Füßen weg. Mein Leben war...
Das heißt, es kommt, diese Platte ist nie entstanden.
Diese Platte ist nie entstanden.
Das ist ja verrückt.
Ja. Und das war aber schon, das war schon so Anfang der 90er irgendwie so und mein Musikstil hatte sich auch verändert, ne? Ich hatte ja dann so Black Crowes und so gehört und so diese und so die ganzen alten Led Zeppelin und Doors und so. Das war damals für die, war da diese organische Gitarrenmusik echt on vogue. Und ich war und jammerte da rum in Barmbek in meiner Bude mit und
Hagi, würdest du mir noch eine Hülse mitbringen, wo du gerade so
jammerte, gut stehst? Anna voll irgendwie. Und sie meinte irgendwie, Mensch, Janni, dann geh du doch zu diesem Produzent und erzähl ihm deine Version irgendwie, ne? Vision.
Ja,
du hast.
Ja.
Und bin ich zu dem hingegangen. Ich meinte, du, ich kann mir sowas wie Black Crowes auf Deutsch vorstellen und ich würde das gerne machen. Und er meinte,
der wusste schon, dass die andere Band, das wusste er schon. Dass
ja, habe ich ihm erzählt. Ne? Okay, also ja, schade ja irgendwie. Und dann meinte er, ja, du brauchst halt aber dann auch echt einen geilen Gitarristen. Und dann habe ich Christian Neander kennengelernt, irgendwie so einen Gitarrengott. Und dann ging das alles ganz schnell. Ne? Dann haben wir Demos. Und
den hast du wieder durch Zufall kennengelernt?
Also nee, den habe ich tatsächlich irgendwie über eine Visitenkarte, irgendwie hat mir jemand raufgeschrieben, auch ein anderer Produzent, der meinte, also gestern war hier auch so ein kleines Weichei wie du, der gerne hart sein möchte, irgendwie so, hier, ich gebe dir mal die Nummer und so.
Das hat er so gesagt?
Ja, ja, und dann habe ich Christian Neander kennengelernt, genau.
Dass deine Weichei das gerne hart sein
möchte. Ja, genau, genau. Weil ich hatte so lange Haare, weißt du, und man sieht, du weißt, mein,
ich bin ja ein
netter Kerl, ne, und hab dann immer versucht, so wahnsinnig, wahnsinnig. Ja, aber das ist nicht mein Charakter.
Lange Haare und den Marco Polo Pullover noch aufgetragen.
Wahnsinn. Ja. Lange Haare, kurze Reichweite, würde ich sagen, ja.
Erste, was du übrigens zu mir gesagt hast, als wir uns kennengelernt haben, war lange Haare, kurzer Verstand. Ich hatte damals noch so ein bisschen längere abstehende Haare.
Ja, und das hat sich ja bewahrheitet.
Und also, ich habe darauf geantwortet, dass der Neid der Besitzlosen. Und
seitdem seid ihr ein
Paar.
unsere Hassliebe. Ja. So, na und dann habt ihr euch gemeinsam was erarbeitet, ihr beiden.
Genau, wir saßen vor der Achtspur hier in der Seilerstraße und haben echt tagsüber war das Zimmer eine Dunkelkammer von Matthias Botor, für den Fotograf, und dann sind wir und abends waren wir dazu gegangen und haben Demos gemacht.
Und ihr wart erst nur zu zweit, also
wir waren zu zweit.
Am Ende noch weitere Musikanten.
Genau, und ich hatte das große Glück, bei uns in Arnsburg gab es den Mega-Schlagzeuger, wirklich, der auch irre, ne?
Ja.
Irrer Typ, der ist dann morgens um 9, der hat seine Schule geschmissen, hat zu seinem Vater gesagt irgendwie so, Papa, ich weiß so, ich werde Schlagzeuger und werde weltberühmt irgendwie, ich muss den Scheiß nicht zu Ende machen.
Ja.
Seit einem Monat mit dem nicht gesprochen, irgendwie sein Vater stinksauer. Aber der ist jeden Tag zu seinem Proberaum gefahren, 5 Kilometer in so eine Scheune, hat 8 Stunden geprobt und ist dann
als
abends...
Schlagzeuger 8 Stunden ja, alleine?
Ja, wirklich... Ein
das
Wahnsinn.
Ist ja wie ein Leistungssport.
Ja, total. Ja, und dann abends in die Badzentrale irgendwie nach Arnsburg, und da war er dann echt immer umrundet von lauter schönen Frauen und hat so geraucht und guckte genervt in seinen Espresso, weil er auch keinen Alkohol getrunken hat. Und wir mit den Bands saßen immer, oh, da kommt Stoppel.
Kurze Frage, wieso die schönen Frauen? Wussten die alle, dass er weltberühmt werden würde?
Oder? Das kam später raus. Das waren alles Freundinnen von seiner Schwester.
Ach so. Geil. Die kann sich halt zufällig.
Ja, ja. Den interessierte das alles. Dachte nur in mysteriösen Typen.
Weißt du, so super. Ja, genau. Super. Ja, nee. Ja. Und mit den Barnsas, das ging immer ein Rauen durch die Kneipe, wenn der reinkam. Und da ich jetzt diesen Mega-Gitarristen hatte, dachte ich, jetzt kann ich den ansprechen und fragen, ob der bei uns Schlagzeug spielen will. Mhm. Und dann habe ich mich getraut. Ich so, Stoppel, du kennst mich von den Barns. Wir sind immer gegenseitig auf die Konzerte gegangen und so. Und dann er so, Und dann so zu Piccino, ne, auf dem Kiez, Hinterzimmer. Christian und ich saßen da und Stoppel saß da wieder vor seinem Cappuccino irgendwie so und geraucht und wir haben uns
um Kopf und Kragen geredet.
Und irgendwann schweigen, setzt die Tasse auf und sagt, Ich bin dabei.
Ja, das sind die Momente,
das, ja, das ist ein.
Oh, das werde ich auch nie vergessen. Ich habe noch so eine Viertelstunde zappeln lassen.
Ah, ja. Also dachte sich so, was springt noch für mich? Was, also, ich bin dabei.
Sehr schön. Und der ist bis heute dabei.
Ja, wir sind. Okay. Und der ist, der hat es auch wirklich geschafft, Weltkarriere zu machen. Als Selig also getrennt war,
ja.
Da ist der mit James Last um die Welt gefahren. Ach, ja, da war der, ja. Da hat er eins der größten oder eigentlich das größte Big Band Orchester. Ja, wenn der angezählt hat, dann ging es da los.
Ja,
ne? Und das ist, und der hat die ganze Welt gesehen.
Ja,
ne?
Toll.
Das ist echt so. Da seine Vision irgendwie, ne? Das war,
und er konnte seinem Vater immer sagen, siehst du? Ne?
Ja. Ja, der war natürlich am stolz.
Ja, ist ja, ja klar. Ja, ja, ja. James Last. Ja,
hatte halt auch der Papa in der Liste.
Ja, ja. Aber ich stelle fest, dass du insofern in deinem Leben sehr viel Glück hattest, weil du mindestens zwei Frauen kennst, die dir gute Ratschläge gegeben haben. Deine Mutter und deine Frau.
Ja.
Ne?
Ja.
Deine Mutter hat gesagt, gib dem Jungen was zu malen. Deine Frau hat gesagt, geh doch da mal hin und erzähl dem Produzenten, was du dir vorstellst. Also, ne? Wir lernen, hinter jedem erfolgreichen Mann stecken mindestens zwei.
Ja,
eine dritte, die Liebesbriefe nie angenommen hat.
Ja, richtig.
Ja.
Ne? Ja. Ja, genau. Schöne Geschichte. Also ich weiß gar nicht, ich wollte dich eigentlich noch fragen hier, wie ist denn das so? Du bist jetzt ja auch schon so lange Künstler und du schreibst ja deine Texte eben alle selber, ne? Deutsche Texte und so. Wie ist denn das heute? Stichwort Thomas Gottschalk. Hat sich was verändert und kannst du da was erzählen? Würdest du heute das nicht mehr machen, was du vielleicht damals noch gemacht hättest oder hast? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das passt heute nicht.
Doch, ich kann aber was dazu erzählen.
Ja, doch, okay,
dann bitte, ich habe wirklich seit Matschzeiten eigentlich schon, seit diesen Liebesbriefen irgendwie, irgendwann fing ich an mit 15 fing ich an so Bücher zu schreiben, also so, ne, Textideen, Träume aufgeschrieben, Halbtagebücher, irgendwie so, all sowas irgendwie, was man so macht, und immer mit nach der Phrase für einen Song und so habe ich alle aufgeschrieben und habe die auch nie weggeschmissen, ne? Das war für mich mein Heiligtum, ich habe die alle gesammelt und ich habe über 500 von diesen Büchern halt, ne? Und dann kam die Corona-Zeit und ich saß plötzlich da und konnte dann dank dieser Zeit, wo ich nicht raus konnte, konnte ich dann die inneren Schätze entdecken. Ne?
Ja.
Meine Familie und diese Bücher waren dann plötzlich da. Und da habe ich die alle durchgeblättert, ne? Habe ich die alle durchgelesen. Und die Zeilen, die ich geil fand, die aber noch nicht veröffentlicht waren irgendwie, ne? Habe ich dann auf Papier geschrieben.
Ja.
Und dieses Papier, also 30 Jahre eigenes, erdachtes, geklautes, geträumtes irgendwie. Und diese Papiere habe ich dann zerschnitten in die Phrasen sozusagen. Mhm. Und die alle in eine Kiste getan. Jetzt habe ich 22.000 Zeilen und Phrasen, die von mir selbst geschrieben wurden.
Darf ich ganz kurz einwerfen, dass 22 meine Lieblingszahl ist. Ist auch schon zum zweiten Mal heute aufgekommen.
Siehst du?
Das ist heute eine ganz magische
Frage.
Bitte weiter im Text.
Ja. Und also habe ich eine Riesenkiste mit diesen 22.000 Phrasen, Zeilen, und seitdem muss ich nicht mehr suchen, ich finde nur noch.
Ja, ist ja klar.
Also du
wirst ja so lange gar nicht mehr leben dürfen, wahrscheinlich, um diesen ganzen Schatz in Lieder und Text umzubauen.
Diese Blätter, die ich geschrieben habe, auf der Rückseite mit einem Magnetklebeband links und rechts beklebt und dann diese Blätter zerschnitten. Das heißt, die sind wie Küchenpoesie,
hat ja was Dadaistisches
genau. Und ich habe dann bei mir unten vom Baumarkt so eine Stahlplatte an der Wand. Und dann jeden Morgen gehe ich los und habe 30 Zeilen und schmeiß diese Magnete an die Wand.
Ja.
Und dann forme ich sie so lange, bis ein Sinn, ein Lied daraus entsteht, bis ich was erkennen kann, was irgendwie eine sinnliche Wertigkeit hat. Und das ist dann, und damit kann man dann weiterarbeiten. Also das ist
ja auch schon wieder was von bildender Kunst, wenn jemand so einfach erstmal die Farbe so auf die Leinwand
ritzt
in seiner Ekstase. Ja?
Genau, und also daraus dann erkennen. So ist auch meine Soloplatte entstanden, irgendwie, ne? In dieser Zeit, in dieser Nichtzeit. Also da ist, ja.
Aber jetzt dann doch nochmal zu meiner Frage. Ja, jetzt hast du mir die Vorlage gegeben. Als du diese ganzen Bücher nochmal durchgearbeitet hast, waren denn auch Sachen dabei, wo du jetzt mit dem Wissensstand von heute, wo du dann sagen musstest, also das muss ich aber direkt mal in den Müll schmeißen, beziehungsweise das kommt auf keinen Fall an diese Magnetwand. Das einfach, sexistische, Kackscheiße, wie man sie als Jugendlicher ja vielleicht auch mal raushaut. Oder ist dir das nie passiert? Warst du da immer auf der
Nicht so viel. Okay. Ah, ja. Aber es war, ist auch ein, also die Mehrzahl der Zeilen ist nicht, hat sich nicht verewigt in dieser Kiste. Mhm. Aber nicht wegen. Weil ich hab schon immer eher Liebesgedichte geschrieben als.
Das war schon eine Lese, die du da so eine Auslegung.
Ja, genau, genau.
Na gut, im Liebesgedicht ist natürlich von vornherein wahrscheinlich weniger drin, was am Ende politisch gefährlich werden könnte, wenn du von vornherein irgendwie nur so Essays oder sowas schreibst oder Punktexte.
Ja, gut, aber Liebesgedichte, die dann irgendwie im Grunde nur noch weiß ich nicht.
Das kann man auch, dann ist es aber kein richtiges Liebesgedicht.
Nee, wenn
du nur die Brüste einer Frau beschreibst, dann ist es
ein 13, erotisches
Gedicht.
Es gibt ein Lied tatsächlich bei den Barnes, was wir, ich weiß gar nicht, warum wir das nicht mehr spielen, aber da geht es halt darum, es geht um Tierquälerei.
Ja.
Das geht um einen Jungen irgendwie, der sagt, ich habe mir einen Frosch gezüchtet und ihm einen Stromstuhl gebaut, habe ihm 3000 Volt reingejagt und Frohlocken dabei zugeschaut. Und dann gibt's so eine Phase, wo er dann erzählt, wie er den Frosch seziert und wie er den quält und war so ganz böse irgendwie so. Und zum Schluss kommt halt dabei raus bei dieser Ballade irgendwie so, jetzt weiß ich auch, warum bei Fröschen keine Tränen düsen, denn Frösche haben keine Tränendrüsen. Und dieser Weg zu dieser Moral, der ist so brutal irgendwie, so dass wir das jetzt auf den Barnes-Abenden, die wir da spielen, in dieser Glückseligkeit, den lassen wir draußen.
Verstehe. Das ist ja auch in Ordnung, das ist ja auch durchaus in Ordnung in einer künstlerischen Karriere, dass man auch mal sagt, das muss jetzt nicht mehr sein, ne?
Ja, ich meine, bei Selig zum Beispiel, ne, da ist das echt was anderes. Ne?
Ja.
Da gibt es wirklich so Lieder, wo ich da denke, so, das würde ich heutzutage nicht mehr so schreiben, auf gar keinen Fall.
Ah ja, also das wird dann auch nicht mehr öffentlich gespielt, wahrscheinlich.
Ich mache das, weil die Leute es lieben und weil die ja uns auch kennen irgendwie und wissen, dass wir keine Idioten sind.
Ja.
Und weil es auch nicht wirklich aushängt ist, dass es es ist nicht verachtend, sondern eher, aber für mich als sensible Seele ist es so, oh, das habe ich schon geschrieben in einer juvenilen Glut, irgendwie so, um ein bisschen irgendwie macho-mäßig dazu, um mich vor sowas zu verbergen. Das ist klar, aber da wir mit Selig eine lange Geschichte haben und jetzt auch mit Selig unterwegs sind, 30 Jahre Selig, ist das wie eine Werkshow, die da ist, so, ne?
Okay.
Aber es ist wirklich politisch nicht, es passt.
Okay, da geht es einfach um deinen eigenen Geschmack.
Es ist immer noch, und das ist ja auch
das Schöne. Ist aber schön, wenn man als Band oder als Künstler am Ende sagen kann, ich hab mir, also bei mir ist es zum Beispiel so, da gibt es schon in meinen frühen Romanen schon auch Stellen, die ich also weder vorlesen würde noch nochmal schreiben würde und die ich auch rausnehmen würde, wenn das möglich wäre.
Ja.
Du kannst natürlich nicht in die Bücherei gehen und aus deinem Buch was rausschneiden oder
so.
Ne? Und solange es verkauft werden muss, kann man da auch nicht eingreifen, weil der Verlag will ja auch sein Geld verdienen und so weiter. Ne? Aber da hast du Glück gehabt, dass du da praktisch irgendwie, weil du eine vielleicht schon immer so eine Sensitivität hattest, da dich gar nicht groß verrannt hast. Ne?
Ja, und meine Texte sind aber auch so, ich bin nicht wie die Ärzte oder so, weißt du, und sag, der Tisch ist grün, sondern ich umschreibe diesen Tisch so lange, bis sich sehr hoffentlich im Hirn des Betrachters grün färbt, sozusagen.
Ja,
das ist dann der beste Zustand.
Ja,
also
ja,
du kannst zwischen in der Freiheit, den ich den Leuten lasse, irgendwie, das ist sehr groß, irgendwie kannst du sehr viel sehen.
Das ist im Endeffekt so ein bisschen das, was die DDR-Bands immer liefern mussten.
Als wir mit Selig getourt sind, irgendwie, da dachten wir, was ist der Unterschied zwischen Ost und West? Und die aus dem Osten hören zu. die hören auf die Texte, weißt
du? Das stimmt.
Ja, ja,
das war ganz genau. Das war ganz genau.
Ja, ja. Das war echt.
Hast du eine Affinität zu diesen Rockbands, so wie Renf zum Beispiel? Was gibt's noch so?
Pudis.
Pudis.
Ja, ich bin Freund mit Keimzeit richtig dolle. So, ne?
Ah ja, okay.
Und das ist
alles klar.
Keimzeit war. Oh, welches Lied hatten die noch? Das war ein ganz bekanntes. Komme ich gerade nicht drauf. Egal. Ja.
Ja, schade, ich wollte gerade sagen, jetzt machen wir Schluss, aber so, so zu enden ist ja die Vollkatastrophe. Ja, wenn einer der beiden Moderatoren dann sagt, ja, komme ich gerade nicht drauf. Aber dann ist es halt so. Ja, dann ist es halt so. Aber man muss auch nicht immer kommen. Ja, es gibt auch ein schönes Liebesspiel, ohne dass beide gekommen sind.
Im Grunde hätte man jetzt genau aufhören müssen, weil es wie in der guten alten Lindenstraße ein geiler Cliffhanger gewesen wäre.
Da können wir wegschneiden.
Wir machen eine kurze Pause und dann so einen Hidden Track. Und ich sage den Titel von dem Lied, den das du meinst. Ja? Also kurz mal Luft anhalten.
Ja.
Kling, klang die Straße entlang.
So, und schlimmer kann eine Folge nicht enden, deswegen sagen wir jetzt auf Wiedersehen. Danke, dass du da warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
Also das war so schön. Und vielen Dank fürs Zuhören, ihr kleinen Schnupphasen da draußen. Tschüss.
Tschüss.
Es ist total...